Was ich beobachte, und dafür ist auch Hamburg eben ein Zeichen, ist, dass sie zunehmend selbstbewusster werden oder dreister, könnte man natürlich auch sagen. Die ganzen großen Demonstrationen gegen rechts, da sind ja Millionen auf die Straße gegangen. Wenn jetzt aber erklärte Verfassungsfeinde auf die Straße gehen und eine autoritäre Führerdiktatur fordern, dann passiert da eigentlich nichts. Die Wissenschaftsfreiheit ist sehr stark bedroht, würde ich sagen.
Ganz grundsätzlich gefragt, gehört der Islam zu Deutschland?
Das kann man so nicht sagen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns. Das ist Professor Dr. Susanne Schröter. Sie ist Islamismus-Expertin, Professorin. Sie beschäftigt sich hauptberuflich mit dem politischen Islam und Totalitarismus. Eben erst ist ein Buch von ihr erschienen, Der neue Kulturkampf, wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht, im Herder Verlag. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich Frau Schröter hier bei uns im Talk. Erste Frage gleich an Sie, Frau Professor Schröter. Wenn Sie dieser Tag nach Hamburg schauen, ist ja ein großes Thema auch in den Medien, dann demonstrieren da Tausende von sogenannten Islamisten, so wurden sie gebrandmarkt in den Medien, fordern zeitweise sogar ein Kalifat. Erste Frage, wie ist es Ihnen zumute, wenn Sie derzeit nach Hamburg blicken, mit was für Gefühlen verfolgen Sie diese Demonstrationen?
Naja, ich bin weniger gefühlsgeleitet. Ich beschäftige mich schon seit langem mit diesen Gruppierungen. Die sind ja nicht erst seit gestern auf der Straße und vor allem sind sie ganz stark in den sozialen Medien aktiv. Da können sie wirklich auch Hunderttausende von Followern erreichen, wenn sie das richtige Thema aufgreifen. Und was ich beobachte, und dafür ist auch Hamburg eben ein Zeichen, ist, dass sie zunehmend selbstbewusster werden oder dreister, könnte man natürlich auch sagen. Das heißt, dass sie aus den sozialen Medien rausgehen, dass sie in den öffentlichen Raum eindringen und dort Machtdemonstrationen veranstalten. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ja, der Sinn ist einfach der, dass sie in Hamburg sagen, hier sind wir, wir bringen so viele Leute auf die Straße und jetzt schaut mal, was ihr mit uns macht. Und es ist ja auch so, die Gegendemonstrationen waren viel kleiner. Ja, also es ist nicht so, wenn wir uns mal anschauen, die ganzen großen Demonstrationen gegen rechts, die ja zum Teil von Regierungsseite mitgetragen und organisiert wurden, da sind ja Millionen auf die Straße gegangen. Wenn jetzt aber erklärte Verfassungsfeinde auf die Straße gehen und eine autoritäre Führerdiktatur im religiösen Rahmen fordern, dann passiert da eigentlich nichts, außer dass salbungsvolle Worte gesprochen werden von Seiten der Politik. Die Gegendemonstrationen halten sich im Rahmen. Das ist sehr ehrenhaft von denjenigen, die dazu aufgefordert haben. Das ist ja auch nicht ungefährlich, wenn man dort erscheint. Man könnte fotografiert werden, man kann dann gleich wieder als Feind des Islams in den sozialen Netzwerken gebrandmarkt werden. Aber dennoch waren da Leute auf der Straße, aber viel weniger. Und das macht mir, das macht mich etwas nervös, muss ich sagen.
Was sind das für Leute, die da demonstrieren, die ein Kalifat fordern? Und was sind das ganz konkret für Forderungen? Also was wollen diese Menschen und wer sind sie?
Hey, das sind Leute, die einer Gruppe angehören, die bei uns vom Verfassungsschutz als Nachfolgeorganisation einer verbotenen islamistischen Organisation angehören. Und diese verbotene Organisation ist die Hizb ut-Tahrir. Das ist eine internationale Gruppierung, ist in 1953 gegründet worden, mit dem Ziel, Israel abzuschaffen, zu eliminieren, die Nationalstaaten abzuschaffen, die Ordnung, die durch den europäischen Kolonialismus geschaffen wurde, abzuschaffen, die Muslime in aller Welt zu vereinigen unter einer einheitlichen Führung mit einer islamistischen Ordnung, ein Kalifat. Es gibt kein Kalifat im Moment, ja. Es gibt auch keine Vereinigung der Muslime, aber das ist sozusagen das Ziel, was Hisbollah Tahrir möchte und was auch diese Truppe gerne möchte. Das heißt aber nicht, dass sie morgen hier in Deutschland ein Kalifat ausrufen. Die sind ja, die sind, das klingt alles sehr unrealistisch, aber sie sind keine Narren, die glauben könnten, man ruft hier einfach morgen in Deutschland ein Kalifat aus. Das ist ein Fernziel, was sie haben.
Für wie gefährlich halten Sie diese Leute, die eben genau solche totalitären Vorstellungen haben? Es geht ja da, so wie ich es verfolgt habe, geht es auch um diese Gruppierung oder Organisation Muslim Interaktiv, die, glaube ich, vom Verfassungsschutz auch ein bisschen beobachtet wird. Wie gefährlich ist diese Bewegung? Sind diese Menschen tatsächlich, es geht ja trotzdem, für wie realistisch halten Sie quasi das Gefahrenpotenzial dieser Menschen?
Ja, wenn man jetzt einfach nur schaut, da waren jetzt am Samstag 2.300 Leute auf der Straße, Islamisten. Das ist nicht viel, ja. Und das Argument ist auch immer, das sind ein paar Spinner, da muss man sich nicht drüber aufregen. Aber wie gesagt, sie haben in den sozialen Netzwerken sehr viele Follower. Sie sind auch nicht alleine, sondern die gleiche Geisteshaltung haben viele andere, die in den sozialen Netzwerken zum Teil über 1 Million Anhänger generieren. Und dann muss man sich fragen, wo findet sich das in der Gesellschaft? Und wenn wir uns jetzt Umfragen anschauen, letzt war wieder eine Umfrage vor 1 Monat bei Schülern im Bundesland Niedersachsen. Und da kann man dann ganz genau sehen, dass da ist dann 1:1 bei doch relativ vielen das, was Muslim Interaktiv in Hamburg gesagt hat. Da waren 70%, fast 70% aller Schüler der Meinung, dass der Koran wichtiger sei als das deutsche Gesetz. Ja? Und über die Hälfte war der Meinung, dass nur der Islam die Probleme der Gegenwart lösen könnte. Und dann merkt man eben, das ist das Problem, nicht die paar Hanseln, die in Hamburg demonstriert haben.
Verkennt die Politik, so wie Sie das beobachten, dieses Problem, das Sie eben
Oh, das ist ja
geschildert
gerade
haben?
noch, oh, das war gerade mein Kater.
Oh. Wenn Sie die Politik in Berlin beobachten, dann hört man die Innenministerin Frau Nancy Faeser durchwegs eigentlich von dieser Gefahr des Rechtsextremismus warnen. So wie Sie das einschätzen, wird dieses Problem des Islamismus, auch des wirklich des radikalen Islamismus, wird das politisch verkannt, unterschätzt, wird dem zu wenig Gewicht beigetragen?
Ja, ich würde sagen, da ist unsere Bundesinnenministerin auf einem Auge blind. Ja, also Extremismen bedrohen die Demokratie also von unterschiedlichen Seiten. Und sie hat den Rechtsextremismus im Blick, aber den Islamismus hat sie nicht im Blick. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war, einen Expertenkreis aufzulösen, der sich mit dem politischen Islam beschäftigt hat. Ja, und sie war der Meinung, es gäbe keinen Bedarf. Jetzt haben einige der Mitglieder, ich gehörte selber dazu, dieses Expertenkreises, nach dem 7. Oktober, als wir ja schon diese antisemitischen Demonstrationen hatten, die auch von islamistischer Seite ausgingen, da haben wir einen offenen Brief geschrieben und gesagt, Frau Faeser kann uns gerne wieder zusammenrufen, wir würden bereit sein. Da gab es keine Reaktion. Also man muss wohl vermuten, dass sie nach wie vor das Problem des Islamismus nicht ganz ernst nimmt.
Wenn Sie jetzt als oberste Beraterin von Frau Nancy Faeser ein paar Worte an die Innenministerin richten könnten, wie lautete quasi Ihr Appell? Was müsste die Politik in Berlin jetzt sofort unternehmen im Hinblick auf den radikalen Islam in Deutschland?
Ja, der radikale Islam in Deutschland, dass er so gedeihen kann, ist das Problem einer mehr als 10 Jahre dauernden Laissez-faire-Politik, ja, einer Naivität in der Politik, die dahin geht, die Muslime sind eigentlich alle demokratiekompatibel, Zuwanderer kommen zu uns, weil sie unsere Werte schätzen und selbst diejenigen, die vielleicht radikale Ideen haben, werden mit Sozialarbeitern auf den rechten Weg geleitet. Und das hat sich alles als Irrtum erwiesen. Ja, wir haben eine stetige Zunahme auch an islamistischen Einstellungen. Und ich würde erstmal den Ratschlag geben, die Islampolitik grundsätzlich auf einen Prüfstand zu stellen und dann geeignete Maßnahmen zu entwickeln, dass wir die Demokratie nicht aufs Spiel setzen von dieser Seite. Ja, und letztendlich muss man ja auch sagen, selbst rechtsextreme Tendenzen sind ja zum Teil eine Folge dieses Laissez-faires. Ja? Wenn man sich anschaut, wer kehrt sich ab von demokratischen Parteien, sind das ja diejenigen, die sagen, wir trauen den Politikern nicht mehr zu, die Probleme zu lösen. Sie versuchen es ja noch nicht mal. Und deshalb würde ich sagen, also die Politik, die Islampolitik und damit auch verbunden natürlich die Einwanderungspolitik. Der Islam ist ja ein Zuwanderungsproblem, oder ein Zuwanderungsphänomen, ist ja nicht nur ein Problem, aber ein Zuwanderungsphänomen, das müsste grundsätzlich überprüft werden. Und da müssten auch diese, diese Vergewisserungen, die letztendlich in die falsche Richtung geführt haben, die müsste man ablegen, ja. Und diese Sonnenscheinbrille. Es ist nicht so, dass alle Menschen begeistert sind von unserer Demokratie, ja, sondern es gibt auch andere Weltbilder, auch andere Vorstellungen, wie Gesellschaft funktioniert, die totalitär sind und die durchaus auch für Menschen attraktiv sind. Und ich habe mich sehr genau beschäftigt, auch mit der Ideologie dieser Gruppierungen. Und ich weiß, dass sie attraktiv sind für viele junge Muslime. Da wird ihnen suggeriert, ihr kommt in eine Gemeinschaft, da halten alle zusammen. Und das ist das Gegenteil zu der modernen Vereinzelung. Wir sind eine starke Gemeinschaft, wir werden immer stärker, wir haben ein eindeutiges Wertefundament, da schert auch keiner aus und Gott steht hinter uns. Ja? Also sozusagen die Verlängerung der diesseitigen Perspektive von Stärke und Macht ins Jenseits hinein. Also ich kann schon verstehen, dass man das toll findet.
Ganz grundsätzlich gefragt, gehört der Islam zu Deutschland?
Das kann man so nicht sagen. Also ich würde jetzt sagen, die CDU hat in ihrem Grundsatzprogramm einen schönen Satz, dass der Islam durchaus ein Teil der kulturellen Vielfalt ist und religiösen Vielfalt, die wir haben, aber dass das alles gebunden ist an das Grundgesetz. Also wer zu Deutschland gehören will, muss auch unsere Werteordnung mittragen. Und wer dezidiert sagt, wir Muslim interaktiv, Muslime haben andere Werte, Muslime sind das andere, das mit dem Rest der Gesellschaft gar nichts zu tun hat, und Integration sei eine Wertediktatur. Ich meine, dieser Islam kann nicht zu Deutschland gehören und er hat sich selbst sozusagen an den Rand oder sogar ins Aus geschossen.
Besonders bemerkenswert, vor allem auch als Schweizer, wenn ich so nach Deutschland blicke, sind Umfragen, wo sich viele, also eine Mehrheit der Deutschen so ausspricht, dass man sich im eigenen Land fremd fühlt.
Ja.
Können Sie das nachvollziehen? Mit was für Gedanken lesen Sie solche Umfragen?
Naja, ich lebe ja selber im Rhein-Main-Gebiet, das heißt, es ist ein Ballungsraum mit sehr, sehr vielen Muslimen. Ich beobachte seit Jahren in den Fußgängerzonen immer mehr verschleierte Frauen in Gruppen und also zum Teil mit einer Verwahrlosung auch der Innenstädte einhergehend. Also wir haben schon Entwicklungen, die nicht mehr wirklich positiv sind. Die kann man sich auch kaum noch schönreden. Und wenn man dann weiß, ja, dass auch der radikale Islam doch bei vielen Muslimen verfängt. Also wirklich nicht bei allen, das will ich überhaupt nicht sagen. Kein Generalverdacht. Die säkularen Muslime sind wirklich aktiv auch dabei, diese Leute in die Schranken zu weisen. Aber immerhin, wenn man auf der Straße ist und es begegnet einem eine Gruppe bärtiger Männer mit verschleierten Frauen, da wissen sie nicht, welche Gesinnung sie haben. Und das ist schon etwas beunruhigend, muss ich sagen. Also von daher verstehe ich es. Es ist auch immer noch also eine große Mehrheit der Bevölkerung, die gerne den Zuzug jetzt begrenzen möchte und die auch sehr kritisch ist gegenüber dem Islamismus. Und das realisiert die Politik nicht. Ja, das ist das große Problem. Also es gibt schon eine Distanz der Bevölkerung zu ihrem politischen Personal, das ja gewählt wird. Und das ist natürlich auch ein Demokratieproblem. Damit meine ich nicht, dass die Politiker sich immer populistisch nach den Umfragen richten müssen. Aber wenn man doch so eine große Distanz hat zu dem, was die Bevölkerung, die einen wählt, eigentlich will, dann ist das keine gute Entwicklung.
Und wie Deuten Sie Aktionen wie beispielsweise, wo Sie lehren in Frankfurt, da wurde ja, also kürzlich wurde da Ramadan gefeiert, damit auf offener Straße hat sich da quasi die Stadt über das Fastenfest oder das Fastenbrechen der Muslime gefreut. Ist das, wie deuten Sie solche Gesten? Ist das eine Anbiederung an den
Das ist eine
Islam?
Anbiederung. Also ich habe das sehr stark kritisiert und das heißt nicht, dass ich jetzt Muslimen nicht zum Ramadan gratulieren würde oder so. Das ist alles unbenommen. Aber da hat die Stadt, die ja nun auch über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügt, hat 100.000 Euro locker gemacht, um zu Ramadan zu beleuchten. Und ich muss sagen, das macht man bei anderen Religionsgemeinschaften nicht. Ja, das macht man auch nicht bei den christlichen Festen, weil die werden maßgeblich von den Gewerbetreibenden finanziert. Also da hat man schon wieder so eine Sondernummer gebracht und man muss sich tatsächlich fragen, was soll das denn eigentlich? Ja, sicher ist es immer schön, wenn religiöse Feste gefeiert werden, aber Frankfurt ist eine multireligiöse Stadt, da gibt es noch andere Religionsgemeinschaften, da macht man nicht so viel Bohai drumherum. Und grundsätzlich bin ich persönlich eigentlich dafür, dass mehr Laizität ohnehin besser wäre in einer Gesellschaft, die so divers wird, als dann sich zu überlegen, welche Religionsgemeinschaft wird jetzt wie gefördert.
Könnte man vielleicht sogar sagen, ich meine, das Pessachfest der Juden wurde nicht so groß, also wurde überhaupt nicht zelebriert, kann man so sagen. Kann man auch sagen, man fürchtet sich vielleicht auf oberster Ebene, auf staatlicher Ebene schon fast vor irgendwelchen radikalen Gegenbewegungen oder, also kuscht man da quasi schon fast vor den Islamisten, oder ist das zu
Ja,
überspitzt?
naja, ich meine, es gibt noch eine ganz andere Sache. Demokratie lebt ja von Wählern. Und je mehr Muslime wir haben werden, desto mehr werden Parteien auch versuchen, sie als Wähler irgendwie für sich zu gewinnen. Und dann kommen solche Aktivitäten offensichtlich ganz gut. Oder man hofft, dass man damit Wählerstimmen generiert. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ein Signal in die falsche Richtung. Das wertet jetzt wieder eine einzige Gemeinschaft und das auch noch die muslimische in besonderer Weise auf. Und die Bürgermeisterin Eskandari Grünberg hat dann tatsächlich auch noch behauptet, das sei ein Zeichen gegen Antisemitismus, was totaler Unfug ist, ja, weil nachdem wir gerade jetzt gesehen haben, dass auch von muslimischen Communities, die mit dem Staat kooperieren, dass da die Israel-Feindlichkeit doch wirklich grassiert.
Vor nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Jahren, hat Thilo Sarrazin ein Buch geschrieben. Ob jetzt der Titel gut ist oder schlecht gewählt war, sei dahingestellt. Es heißt Die feindliche Übernahme. Muss man, wenn man solche Bilder sieht, solche Demonstrationen, Ramadan-Schilder, ein Muezzin, der in Köln ruft, muss man da sagen oder muss man da feststellen, Thilo Sarrazin hat recht? Ist es vielleicht in Wirklichkeit sogar noch untertrieben, was er damals vorausgesagt hatte? Ist es immer noch übertrieben? Wie würden Sie so ein bisschen die Realität in Deutschland hinsichtlich dieses Islams einschätzen und hinsichtlich dem, was Thilo Sarrazin damals in seinem Buch Feindliche Übernahme vorausgesagt hatte?
Ich sage mal so, es gibt durchaus muslimische Führer, auch Influencer, die genau mit diesem Bild spielen, dass sie feindliche Übernahme planen. Das gibt es, ja. Es gibt es sogar aus der Ecke linker Aktivisten, ja, die sagen, wieso, ihr seid doch sowieso bald weg. Und dann haben wir hier eine andere Gesellschaft. Also das spielt definitiv, dann wird das aufgegriffen wieder. Ich persönlich würde sowas nicht so dramatisch sehen. Ich würde schon sagen, wir sind an einem Punkt angelangt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Weil jetzt werden die Weichen gestellt, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Und das bisherige hat nicht getragen. Ja, das hat einfach nicht getragen. Natürlich haben wir viele sehr gut integrierte Muslime, die selber gegen solche Leute wie Muslim Interaktiv sind. Aber allerdings auf der Straße sind sie häufig auch nicht, ja, genau wie bei Anschlägen. Da hat man auch, erwartet man eigentlich immer, dass sich die säkularen oder die liberalen und demokratischen Muslime äußern, tun sie halt häufig nicht. Ja, das ist so eine Sache, aber ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass da vieles auch gut gelaufen ist, aber vieles eben auch nicht. Und deshalb muss man jetzt schauen, je mehr Migranten wir haben werden, desto mehr muslimische Migranten auch aus Ländern, in denen ein sehr undemokratisches Weltbild existiert, einfach sozialisiert wird schon und durch die Moscheen gepredigt wird. Das heißt, Menschen, die schon mit einer gewissen Indoktrination nach Deutschland kommen, da kann man einfach nicht so zuwarten und denken, ach, na ja, unsere Demokratie ist so überzeugend, die werden alle nach 3 Jahren Demokraten sein. Oder sie sind es schon und wollen deshalb nach Deutschland. Das ist wirklich naiv. Und deshalb muss man sich gut überlegen, wie soll Migration eigentlich weiterhin gestaltet werden? Wie möchte man die Steuerungsprozesse dann tatsächlich ja, garantieren? Ja? Im Moment haben wir ja vorwiegend irreguläre Migration. Und wie soll denn Islampolitik aussehen? Ja, Islampolitik, da haben wir vor allem zwei Dinge. Das war die Deutsche Islamkonferenz von Wolfgang Schäuble einberufen. Nach kurzer Zeit waren die Liberalen alle rausgemobbt. Ja, da blieben also nur noch die Hardliner drin. Das war also nach relativ kurzer Zeit klar, dass diese Islamkonferenz kein Erfolgsmodell ist. Man lässt sie aber trotzdem weiterlaufen. Das Zweite war die Einrichtung von islamischen Theologien an den Universitäten. Da sollte dann sozusagen theologisch untermauert ein Islam entstehen, der in aller Freiheit Demokratie für kompatibel mit der Religion hält. Und jetzt war aber gerade eine Untersuchung von der Uni Münster. Da hat man die Studenten dieser islamischen Theologien und auch der islamischen Religionspädagogik befragt nach ihren Einstellungen. Und das war schon ernüchternd, muss ich sagen. Da sind ja die Hälfte der Studenten waren der Meinung, dass sie überhaupt nur für das Studium motiviert worden sind, weil sie missionieren wollen. Ja. Und ansonsten waren da vorwiegend fundamentalistische Einstellungen, die sie bekundet haben, bis hin zur Ablehnung des Existenzrechts Israel und so weiter. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Leute können, wenn sie Religionslehrer sind, eigentlich nicht in die staatlichen Schulen losgelassen werden.
Sie haben vorhin haben gesagt, wir seien an einem kritischen Zeitpunkt, wo heikle politische Entscheidungen getroffen werden hinsichtlich in einer in Anführungszeichen feindlichen Übernahme, die Sie eigentlich gesagt haben, da seien wir noch nicht so weit. Frage, wann kippt's? Wann ist so quasi das Maß voll? Wann wird es, überspitzt gesagt, wann wird es vielleicht ein bisschen ungemütlich in Deutschland hinsichtlich dieser Islamisierung, wenn man das in Anführungs- und Schlusszeichen so sagen darf?
Naja, na gut, es kommt mal darauf an, wo Sie sind. Ja, wenn Sie jetzt auf dem Land sind, merken Sie da zum Teil wenig von. Wenn Sie jetzt in einem Brennpunkt sind, Rhein-Main-Gebiet, Berlin, Nordrhein-Westfalen, auch Teile von Hamburg, dann sieht das schon anders aus. Und dann kommt es darauf an, wo man hinschaut. Ja, wohnen Sie jetzt in so einem besser gestellten Viertel, wo die Leute alle unter sich sind und vorwiegend die Grünen wählen? Die schicken ihre Kinder ohnehin auf die Waldorfschulen und sonst was. Da gibt es keine Muslime oder höchstens ein paar Säkulare. Wenn Sie aber jetzt in eine von diesen abgehängten Vierteln sind, also nach Neukölln beispielsweise gehen, um jetzt mal den Klassiker zu nennen, dann haben Sie da überhaupt keine Diversität mehr, sondern dann haben Sie eine neue Homogenität, nämlich eine muslimische Homogenität. Und das ist eigentlich das Gegenteil auch von dem, was man mit einer offenen Gesellschaft wollte. Da haben sie völlig geschlossene Kreise und ein paar Lehrer mühen sich damit ab, dass da irgendwie noch sowas wie Unterricht stattfindet. Da haben sie Mobbing von Mädchen, muslimischen Mädchen, die kein Kopftuch anhaben. Da haben sie Mobbing von Kindern, die keine Muslime sind. Da haben sie Mobbing von Lehrerinnen, die im Sommer schon teilweise nicht mehr zu viel nackte Haut zeigen möchten. Also das sind so Warnsignale, die wir uns da anschauen können. Und von daher denke ich, ich will da keine Prognose jetzt wagen, aber weil vor allem die Prognose kann man ja auch nicht alleine mit dem Blick auf islamistische oder überhaupt muslimische Teile der Bevölkerung machen, sondern wir haben ja auch eine starke Gegenbewegung mittlerweile. Also alle diejenigen, die jetzt glauben, dass die Politik das nicht mehr in der Hand hat, die bekunden, dass sie die AfD wählen. Also ein Teil klingt sich ganz aus, geht ins Private zurück, was mit Demokratie theoretisch auch nicht die beste Lösung ist. Und ein Teil glaubt, dass die AfD das lösen könnte. Und deshalb kriegen wir da jetzt natürlich eine entsprechende Gegenbewegung, das ist klar. Also, wenn man, ich sag mal so, es geht ja letztendlich darum, dass man die Demokratie als liberale Ordnung erhält. Und eine liberale Ordnung stellt, da zitiere ich jetzt mal Böckenförde, stellt ja nicht die Voraussetzungen bereit, die sie braucht, um selber überleben zu können. Das ist eben die Sache der Bürger und ich würde auch sagen der Politik, weil die Bürger wissen ja zum Teil sehr gut, was sie wollen, nur die Politik ignoriert es. Deshalb mein Ratschlag, doch bitte sich tatsächlich als demokratische Repräsentanten der Bevölkerung auch so benehmen, dass man die Themen aufgreift und nicht sagt, oh nee, das lassen wir jetzt raus, das interessiert uns jetzt gar nicht. Also ich glaube auch, und das zeigen auch die Umfragen, die Mehrheit der Bevölkerung ist überhaupt nicht gegen eine pluralistische Gesellschaft, aber sie würde gerne wissen, in welche Richtung die dann läuft. Und das ist legitim.
Bevor wir noch, ich möchte nachher vor allem auch noch an diesen Pro-Palästina-Demos an den Universitäten sprechen, aber eines interessiert mich schon noch. Jetzt, wenn man die Bürger fragt oder mit normalen Menschen spricht, dann wird als zentrales Problem, als großer Fehler, wird immer diese Flüchtlingskrise beziehungsweise diese Willkommenskultur von Angela Merkel als ganz großer Fehler betrachtet. Zwar diese Zeit war hyperemotionalisiert, aufgeladen und weiß nicht, und im Nachgang wurden ja auch wieder Fehler gemacht, beziehungsweise bei der Integration, die Migrationspolitik wurde nicht groß geändert. Heute, die, eben, wie Sie sagen, die Innenministerin ist auf dem linken Auge blind, wenn es um Islamismus geht. Was ist aus Ihrer Sicht in dieser ganzen Geschichte, politischen Geschichte um den politischen Islam, der zentrale Fehler der deutschen Politik? Wo wurde die Weiche quasi falsch gestellt? Wo wurde falsch abgebogen?
Also wenn wir jetzt bei 2015 anfangen, das ist aber nicht der Anfang, aber setzen wir mal den Punkt. Diese Naivität, also tatsächlich, ich muss sagen, das leuchtet mir bis heute nicht ein, zu glauben, dass man die Grenzen nicht verteidigen kann. Das hat Frau Merkel sicherlich auch selbst nicht geglaubt, weil kurze Zeit später bei Corona konnte man alles dicht machen. Zack, zack, innerhalb von einem Tag, ja. Und sie hat noch verkündet, man könne die Grenzen nicht dicht machen. Da habe ich schon gedacht, naja, also von einer CDU-Kanzlerin sozusagen die Anarchie zu verkünden, dass das staatliche Territorium nicht mehr mit Grenzen zu schützen ist, das fand ich schon wirklich speziell. Also da hat man quasi die Weichen für irreguläre Migration gestellt und hat das danach auch nie wieder eingefangen. Ja. Und sie hat das dann irgendwann gesagt, nun sind sie halt da. Ja, nun sind sie halt da und dann kommen immer mehr, ja, kann man nichts ändern. Und das ist das, also ich muss sagen, das ist ja die Aufgabe von Handlungsfähigkeit. Da wurden wirklich falsche Weichen gestellt. Aber auch vorher schon, ja, auch vorher schon. Deutschland ist ja nicht in den 60er Jahren schon als Einwanderungsland deklariert worden, sondern die Zuwanderung ist so naturwüchsig geschehen. Man hatte Arbeitskräftebedarf, dann wollte man die Arbeiter nicht mehr haben, dann sind aber die Familien nachgezogen und es gab niemals einen klaren Plan, wen wollen wir haben, wie viele Menschen können wir überhaupt aufnehmen und integrieren und was heißt denn integrieren? Also alles das, was Einwanderungsländer tatsächlich machen, ob das USA, ob das Kanada, Australien ist, das machen wir bis heute nicht. Wir haben bis heute keine klaren Kriterien, wie Zuwanderung eigentlich passieren soll, sondern es gibt immer noch ganz bis in die Reihen der CDU hinein die Vorstellung, das sei alles unkontrollierbar. Das wird vorangetrieben ganz stark natürlich von woken Linken, sowohl Aktivisten als auch Wissenschaftler und Leute im politischen Raum, die genau diese Narrative immer vorantreiben. Zuwanderung sei ein Problem, das man sowieso nicht lösen könne. Es gäbe schon immer, hätte schon immer Migration gegeben. Das ist wie so ein Naturereignis, so als ob es regnet. Ja. Und dazu kommt dann noch, dass man ganz stark betont, dass jeder Zuwanderung Flüchtling ist, ja, schutzsuchend ist. Und Schutzsuchenden den Schutz zu verwehren, das ist ja alleine schon so ein Sprachcode, das möchte ja niemand. Man hat also von vornherein darauf gesetzt, dass man durch die Veränderung der Sprache auch eine Veränderung des Bewusstseins einsetzt. Aus Asylsuchenden sind Flüchtlinge und dann Geflüchtete geworden, also passiv, und dann Schutzsuchende. Aber dass viele unserer Zuwanderer keinen Schutz suchen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen wandern, die ja auch nachvollziehbar sind. Also ich will das überhaupt niemandem vorwerfen, in ein Land zu migrieren, in dem es so viel soziale Wohltaten gibt, in dem man nicht mehr herausgeschmissen wird, selbst wenn man keinerlei Berechtigung hat. Das sei den Leuten unbenommen, dass sie ihre Chancen da wahrnehmen. Aber auch von Seiten der Politik würde ich tatsächlich erwarten, dass man so etwas mit berücksichtigt und nicht diesen aktivistischen Sprüchen auf den Leim geht. Migration lässt sich nicht steuern, jetzt sind sie da und wir sind doch humane Menschen. Das heißt, wir nehmen alle auf und Geld haben wir doch genug. Und das ist ja eine Lüge. Geld haben wir nicht genug. Unsere Kommunen sind ja komplett überlastet. Ja, es funktioniert ja noch nicht mal mehr, dass man ganz normale Arbeitsvisa für Menschen, die man gezielt als Fachkräfte angeworben hat, dass man die zeitnah bearbeitet. Also ich verstehe auch nicht, dass man nicht wirklich den Ernst der Lage betrachtet. Und das ist jetzt mal unabhängig vom Islamismus, der kommt ja noch dazu. Und sagt, also jetzt mal wirklich alles auf Null gesetzt und geguckt, was wollen wir wirklich? Große runde Tische und dann eine vernünftige Einwanderungspolitik startet. Und die würde auch bedeuten, eine vernünftige Islampolitik.
Wie ist es möglich, dass in Deutschland mit seiner Vorgeschichte, mit seiner schrecklichen Vorgeschichte an deutschen Universitäten pro-palästinensische Demonstranten sich offen gegen Israel positionieren können?
Ja, das ist der Hammer, finde ich auch. Ich weiß, wie es möglich ist. Das liegt an der sogenannten postkolonialen Theorie. Die wird an den Universitäten gelehrt. Vor allem in den Geisteswissenschaften hat sie die Deutungshoheit mittlerweile. Und das ist eine erstmal strikt antiwestliche Theorie. Der Westen ist Täter, ist für alle Übel der Welt verantwortlich. Und die Opfer sind die Völker des sogenannten globalen Südens und die Migranten, vor allem die Muslime. Ja, das hat sich etwas so ein bisschen auch theoretisch mal nachvollzogen. Wann ist das eigentlich passiert, dass die Muslime als zentrale Opfergruppe aufgetaucht sind? Und da war schon relativ früh, gab es schon Stimmen, die den Holocaust relativiert haben, gesagt haben, der Holocaust ist nur ein Ereignis in vielen Verbrechen der Kolonialzeit. Und gab sogar Leute wie Frantz Fanon oder so, die der Meinung waren, der Holocaust sei gar nicht so bedeutend, weil da seien ja nur Weiße gegen Weiße gewesen. Und das ist sozusagen die Vorlage für diese antijüdischen Demonstrationen, weil Israel als Teil des Westens gilt in dieser Theorie. Und zwar als weißer Teil des Westens. Das ist Quatsch, ja. Faktisch gesehen ist ja Israel absolut multikulturell, aber dennoch hält sich das Israel als ein weißer Kolonialstaat, ein Apartheidstaat. Und das wird gelehrt tatsächlich. Und das ist natürlich das Einfallstor für radikale Aktivisten. Und wenn dann die Universitätsleitung, wie das ja lange war, eigentlich nichts machen, dann fühlen die sich auch ermutigt. Wenn dann noch Professoren in großer Anzahl das unterstützen, dann kriegt man eben doch diese fürchterliche Gemengelage. Und ja, ich muss es auch sagen, ich finde es untragbar, ich finde es skandalös, ja, dass an deutschen Universitäten jüdischen Studenten zum Teil der Zutritt zu Hörsälen verwehrt wird, dass sie gewalttätig angegangen werden und dass sie aus Angst nicht mehr an die Universitäten gehen. Unhaltbar dieser Zustand.
Wie sollten deutsche Universitäten, auch Leitungen, wie sollten sie diesen Demonstrationen gegenüberstehen? Wo sollten sie den Schlussstrich ziehen? Was sollte aber auch im Sinne der freien Meinungsäußerung, was sollte auch erlaubt sein? Was ist da Ihre Abwehr? Wie wägen Sie das ab?
Naja, man muss schauen, was sind das für Leute, was wollen die? Also wenn jetzt jemand diskutieren möchte, das muss alles erlaubt sein an der Universität. Aber Hass und Hetze und vor allem tatsächliche Angriffe gegen jüdische Studenten, gegen jüdische Gäste, ja, sind ja auch Gäste bedrängt worden, dass Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten. Das geht überhaupt nicht. Die Forderung nach einem Abbruch aller wissenschaftlichen Beziehungen zu Israel ist überhaupt nicht, also darüber muss man gar nicht diskutieren, über solche Sachen. Und die Universitäten haben das Hausrecht. Also von daher müssen sie garantieren, dass alle Studenten das tun können, weshalb sie da sind, nämlich studieren in Frieden und ohne befürchten zu müssen, dass sie angegriffen werden. Und das bezieht sich auch und ganz in allererster Stelle auf die jüdischen Studenten.
Jetzt hat man in Amerika beobachten können, dass diese Proteste auch ein bisschen so einen woken Touch haben, so diese möglichst, diese vielfältigen, die schreien dann auch mit bei Free Palestine in Deutschland. Man reibt sich ja, da machen die das eigentlich auch, übernehmen sie das? Wie beurteilen Sie das? Warum ist das so, dass vor allem diese zeitgeistigen, woken Personen auf diese Free Palestine-Welle mitreiten? Was ist da Ihre Analyse? Warum ist
Naja,
das so?
also diese Woken-Leute, das sind natürlich letztendlich diejenigen, die die postkoloniale Theorie für die ultimative Wahrheit halten. Und da gibt es so einige spezifische Unterabteilungen, zum Beispiel den intersektionalen Feminismus. Der geht davon aus, dass bestimmte Opfergruppen, und dazu gehören Queers, aber auch Muslime, dass die gemeinsam stärker werden. Und ja, ich meine, wir wissen alle, dass Islamisten mit Queers überhaupt nichts zu tun haben, sondern dass überall dort, wo sie an der Macht sind, queere Menschen ins Gefängnis geschmissen werden, ausgepeitscht werden oder umgebracht werden. Also auch in Gaza. Ja, dass selbst im Westjordanland, wo die Gesetze etwas liberaler sind, dass da die Repression so stark ist auf Schwule, Lesben und Menschen, die sich nicht an die islamische Ordnung halten, vor allem auch die islamische Geschlechterordnung, die fliehen alle nach Israel. Ja? Also Israel ist sozusagen der sichere Hafen für queere Menschen. Und das ist deshalb umso absurder, dass jetzt in Deutschland oder in Frankreich, England und in den USA Queer Palestine gerufen wird. Also Queer Palestine bedeutet, queere Menschen sterben in
Ja,
Palästina.
aber ist das
Fakt.
eigentlich, wie analysieren Sie das? Ist das ein Denkfehl? Ist das eine Verblendung, ein Nicht-Wahrhaben der Realität? Warum fordern eigentlich eben so woke Leute eigentlich die Abschaffung ihrer selbst, wenn sie mit ihren Gesängen die Radikalen unterstützen? Was geht, wie argumentieren Sie das?
Ja, sie glauben nicht, dass das so ist. Ja, sie sind von der Theorie geleitet und sie glauben, dass man von der Universität aus mit einem guten Plan, einer entsprechenden Sprache die Welt so schaffen kann, wie sie einem gefällt. Ich sage immer, das ist das Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ja, man nimmt die Wirklichkeit nicht als solche wahr, sondern man glaubt, dass man eine neue Wirklichkeit erschaffen kann. Und diese erschafft man dann auf diesen Protestcamps, in diesen Demonstrationen. Das ist natürlich realitätsblind, aber so ist das eben mit dem Wokismus. Der ist ja auch in anderen Fällen realitätsblind. Das fing ja schon damit an, dass man geglaubt hat, die ultimativ unterdrückten Frauen im Westen seien die kopftuchtragenden Muslimen und hat sich geweigert wahrzunehmen, wie viele Musliminnen tatsächlich das Kopftuch nicht freiwillig tragen, auch bei uns. Ja, und zum Teil hat man da ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt, als im Iran die Frauen das Kopftuch abgezogen haben und die großen Protestwellen losgingen. Da wollte man natürlich das unterstützen. Auf der anderen Seite hatte man Angst, dass dann so die eigene Propaganda, das Kopftuch ist Empowerment, vielleicht nicht mehr wirkt und hat dann versucht, sozusagen, das habe jetzt aber nichts mit dem Islam zu tun, was natürlich total absurd ist.
Wie woke sind eigentlich deutsche Unis?
Man sagt, kann nicht sagen, die ganzen Unis sind woke, aber in den Geisteswissenschaften ist eben dieser Wokeismus sehr, sehr weit verbreitet. Und man muss auch sagen, dass in die Leitbilder der Universitäten sehr viel wokes Gedankengut mittlerweile Eingang gefunden hat. Alles klingt immer so schön, wir sind weltoffen, wir sind divers und da kann ja auch keiner was dagegen haben. Aber dann wird das eben ausbuchstabiert von den Woken, was das bedeutet. Und Weltoffenheit und divers und gerecht, das bedeutet dann, dass Opfergruppen nicht diskriminiert werden dürfen, dass sie sich wohlfühlen müssen. Und da Muslime jetzt, um beim Thema zu bleiben, die eine der wichtigsten Opfergruppen ist, da können Sie sich vorstellen, was daraus erfolgt. Da können Sie nämlich keine Forschung mehr zu Islamismus machen, weil sich ständig irgendwelche Islamisten nicht mehr wohlfühlen oder diskriminiert fühlen. Und dann natürlich auch entsprechend Einspruch erheben Mittlerweile haben wir kaum noch Forschung zu islamischem Extremismus, genauso wie zu Schattenseiten der Zuwanderung. Ja, das ist von den Universitäten verschwunden, weil der Druck so groß ist und da spielen diese Leitbilder eine sehr große Rolle. Also von daher muss ich sagen, der Wokismus hat sich schon verbreitet, auch über seine Kernfächer hinaus. Und das bedeutet aber nicht, dass die Mehrheit der Studenten oder der Dozenten jetzt woke seien, sondern viele halten einfach den Mund, ja. Halten den Mund, weil sie nicht in einen Shitstorm geraten wollen, weil sie Angst haben, dass man sie als rassistisch beschimpft oder als rechts beschimpft. Und das würde ja auch sofort passieren. Also ich muss sagen, wie oft bin ich als Rassistin beschimpft worden oder als Islamfeindin? Dabei leite ich ein Forschungszentrum, in dem die Hälfte der Mitglieder Muslime sind, ja. Und aber das interessiert niemanden mehr. Und das ist ja letztendlich ein abschreckender Effekt, wenn man weiß, es kommt nicht mehr auf die Fakten an, ist jemand rassistisch oder nicht, sondern es reicht schon, wenn irgendjemand das behauptet.
Wie hat sich eigentlich das Meinungsklima in den letzten 20 Jahren an den Universitäten verändert?
Also die Wissenschaftsfreiheit ist sehr stark bedroht, würde ich sagen. Alle sind vorsichtig, weil es viel zu häufig passiert ist, dass Menschen, die ein unliebsames Thema aufgegriffen haben, dass sie dann abgekanzelt worden sind, also Cancel Culture. Leute wurden eingeladen, wieder ausgeladen, die Forschungsprojekte sind nicht mehr bewilligt worden. Ja, hat Personen massiv unter Druck gesetzt. Und die anderen, die das mitkriegen, wollen das natürlich nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 2 Jahre an einem Forschungsprojekt und dann wird es einfach abgelehnt und Sie wissen, da stecken jetzt diejenigen dahinter, die sagen, falsches Thema. Ich habe sogar erlebt, dass Doktorarbeiten, fertige Doktorarbeiten abgelehnt worden sind, nicht weil sie schlecht waren, sondern weil das Thema irgendeinem Gutachter nicht gepasst hat. Und
Was?
das bedeutet natürlich in so einem Rahmen wie einer Universität, wo alle hochgradig voneinander abhängig sind, vor allem junge Wissenschaftler, ja, die sind extrem abhängig, weil sie keine festen Stellen haben, ist der Hang zur Unterwerfungsbereitschaft ganz, ganz ausgeprägt und hat auch in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Also ich muss sagen, nicht nur die Wissenschaftsfreiheit ist bedroht, sondern auch die Wissenschaft in Teilen schon.
Und was ist, wie lautet Ihr Erfolgsrezept, um sich in diesem Minenfeld da unbeschadet quasi fortzubewegen?
Oh, naja, man muss sich mit anderen zusammenschließen. Ich habe mit Kollegen zusammen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Sofort hieß es ein rechtes Netzwerk, aber das hat glücklicherweise die Mehrheit der Kollegen nicht interessiert, obwohl einige auch wirklich Druck gekriegt haben. Da hieß es, wie du bist in dem Netzwerk, da kannst du jetzt dieses und jenes nicht mehr werden. Aber wir sind eine standhafte Truppe von 750 Professoren mittlerweile und machen viele Dinge, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Diskussionen. Wir unterstützen bedrohte Kollegen und wenden uns an die Presse in Einzelfällen. Das hilft enorm. Also man muss sich mit anderen zusammenschließen, nur alleine ist man wirklich verletzbar. Und wenn man andere hat, die mit einem zusammenstehen, da geht es schon besser.
Und was wünschen Sie sich vielleicht für Deutschland, damit diese aufgeladene Stimmung, dieses Hyperventilieren sich ja hoffentlich bald mal legt?
Naja, ich hoffe, dass Vernunft einkehrt, dass man aus diesem moralisierenden, aus diesem, wie Sie auch gesagt haben, dieser Empörungskultur herauskommt, dass man sich die Welt doch mit nüchternen Augen anschaut und dass man dann sich zusammensetzt und Lösungen für Probleme entwickelt und nicht irgendwelchen Traumtänzereien folgt.
Frau Schröter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Davis
Ja,
gibt.
danke schön.
Dankeschön.